So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und ja, hoffen, dass wir eine gesegnete Stunde miteinander haben. Das ist ja unser aller Wunsch. Wie schon vorgelesen, Römer 12, die Vers 6 bis 8, die werden uns heute Morgen beschäftigen. Und ich muss Ihnen verraten, ich habe da schon mal drüber gesprochen. Aber ich halte das Thema für so wichtig heute, dass ich es einfach wage, es nochmals zu bringen. Es beschäftigt mich heute zutiefst, was bringen wir in der Gemeinde als Botschaft, in der Gemeinde, die zweifellos in ihrer Schlussphase ist. Das merken wir doch alle. Und wir müssen auch als Verkündiger Wegweisung geben. Und dazu gehören natürlich die grundlegenden Elemente des Bildes der Lehre, dem wir übergeben worden sind, eben die Lehre des erhöhten Christus, wie sie Paulus uns weitergegeben hat. Wir sind eine von Gott erwählte Gemeinde vor Grundlegung der Welt. Wir sind aus dem Denken einer gefallenen Welt herausgenommen. Wir gehören ganz zu Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Und vom Haupt aus sollten die Geisteszuflüsse zu uns kommen und nicht von der Welt mit ihrem Denken. Und zu diesem Denken, geistlichen Denken gehören die Basispunkte, die uns Paulus gelehrt hat. Dessen, was Gemeinde ist, müssen wir oder sollten wir wissen. Und dann brauchen wir auch gewisse prophetische Informationen, zum Beispiel über Entrückung. Dann müssen wir eine Basisinformation über Israel besitzen, die Beiseitesetzung und die Wiederannahme. Und dann eine Basisinformation über die Nationen. Und dazu gehört auch die grundlegende Information über den Heilsplan Gottes. Und dazu gehört auch unser Wille zum Wachsen, zum Ablegen des Schlechten und zum Anziehen des Heiligen. Das sind ja Worte aus Epheser 3 und Kolosser 2, glaube ich. Dazu gehört auch eine gewisse Kenntnis der wesentlichen Gaben in der Gemeinde, und um die geht es nun heute Morgen. Es wurde viel gepredigt über Epheser 4, Vers 11. Bestimmt nicht einmal in München. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Aber über Römer 12, Vers 6 bis 8 wird wesentlich weniger gepredigt. Dort in Römer 12 sind die ganz wichtigen Gaben für die Gemeinde aufgelistet, mit denen sie ihre Aufgabe erfüllen kann und auch soll natürlich. Es fehlt dort nur der Evangelist. Der gehört dann eben in Epheser 4. Und wenn das verkündigt wird, auch über den Evangelisten gesprochen. Aber ansonsten sind alle die Gaben, die in Epheser 4 sind, auch in Römer 12 enthalten. Dort steht auch etwas, es geht um die Apostel in Epheser 4, Vers 11. Die gibt es im damaligen Sinn ja nicht mehr. Aber in unserer Verkündigung bringen wir auch frohe Botschaft, Evangelium. Und wo wir eben verkündigen, ist es immer auch eine gewisse Evangelisation. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz. Uns sind diese sieben Gaben als Praxis gegeben. Für die Praxis, so steht es im Grundtext, zur Arbeit innerhalb der Gemeinde, zur Praxis, zu ihrer Tätigkeit und zu ihren Verrichtungen, so könnte man das Wort übersetzen. Die fünf Gnadengaben in Epheser 4, Vers 11 sind uns gegeben zur Auferbauung des Leibes Christi, zur Vollendung der Heiligen und zum Werk des Dienstes. Aber hier geht es um die Praxis, die praktische Tätigkeit am Leibe Christi und unsere Verrichtungen am Leibe Christi. Ich liste sie nochmal auf und nachher nochmals. Die sieben Gaben. Erstens das Prophetenwort. Zweitens der Dienst, die Diakonie. Drittens die Lehre. Viertens das Zusprechen, die beste Übersetzung von Parakaleo. Zusprechen, das Ermuntern, das Ermahnen. Dann fünftens das Mitteilen. Sechstens das Vorstehen. Und siebtens das Üben der Barmherzigkeit. Lasst uns nicht müde werden, um solche Gaben in der Gemeinde zu bitten, auch um begnadete Verkündiger, die uns das Wort weitergeben. Ich habe hier darüber schon gepredigt, über diese Namen jetzt, über den Leute wie Apollos, Leute wie Epaphras oder Ehepaare wie Priska und Aquila, Organisatoren wie Titus oder treue Anhänger und Weitergeber und Vermittler der paulinischen Botschaft wie Timotheus. Und mit dieser kleinen Vorrede möchte ich nun einsteigen in diese Gaben. Es sind vier Gabenkataloge insgesamt bei Paulus. Der erste ist der bekannteste, 1. Korinther 12, Vers 3 bis 9 ungefähr. Die Gaben, die neun Gaben des Geistes, wird sehr viel Missbrauch mitgetrieben, so nebenbei gesagt noch. Und dann in 1. Korinther 12, relativ unbekannt, Vers 28, acht Gaben, die uns Gott, der Vater, gegeben hat. Und dann, wie schon jetzt erwähnt, die fünf Gaben Epheser 4 und jetzt die sieben Gaben in Römer 12 nach dem Maß des Glaubens, wie wir es schon gehört haben, heute unser Thema. Und dann kommen die Gaben mehrfach vor, ich nenne nur eine, das Prophetenwort kommt viermal vor, kommt in allen Gaben vor. Auch die Lehre und der Lehrer kommt dreimal vor. Damit sehen wir schon, wie wichtig die Dinge sind, die dort geschrieben stehen. Hier in Römer 12, Vers 3 bis 8 geht es um meine persönliche Gabe. Die Gabe, die mir Gott zur Mitarbeit gegeben hat am Leibe Christi. Und jeder hat eine Gabe. Wir brauchen hier das Licht nicht unter den Scheffel stellen, wie das berühmte Zitat in der Übersetzung von Martin Luther heißt. Jeder hat eine Gabe bekommen, die Gott mir zur Mitarbeit am Leibe Christi gegeben hat. Und jeder hat eine Gabe ausnahmslos. Die Gabe wird auch mit Gnadengabe übersetzt, weil im Grundtext heißt das Wort Charisma. Und deshalb übersetzt wird das nicht nur mit Gabe oder mit Gnade, sondern mit Gnadengabe, und das ist richtig so. Dieser Katalog in Römer 12 ist die Grundstruktur der Gaben der Glieder des Leibes Christi oder am Leibe Christi. Und ich wiederhole es noch einmal, diese Gaben erhalten wir zur Praxis am Leibe Christi, zu einer Tätigkeit am Leibe Christi oder zu einer Verrichtung am Leibe Christi. In Römer 12, unserem Thema, geht es um das Zusammenspiel der einzelnen Glieder untereinander mit ihren Gnadengaben. So können wir das dem Text entnehmen, zu einer geistgewirkten, praktischen und gegenseitigen Zusammenarbeit. Und es sind Gnadengaben nach der uns verliehenen Gnade. Wir haben die Gnadengabe nach der uns verliehenen Gnade. Gott hat aus seinem Herzen heraus, seiner Liebe und seiner Freiwilligkeit uns diese Gaben gegeben, jedem Einzelnen. Es ist ihm gegeben nach seiner Gnade, damit er am Leibe Christi oder in der Gemeinde damit arbeiten kann. Wer durch die Gnade berufen worden ist, 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10, erhält durch die Gnade auch eine spezielle Gnadengabe, das ist unumstößlich. Gott hat kein Glied am Leibe Christi ohne Gabe oder Gnadengabe gelassen. Man kann auch sagen, die Gnadengabe ist nie so ganz isoliert. Es gibt nie noch den speziellen, scheuklappenartigen Lehrer oder Propheten, sondern es ist oft auch ein Zusammenspiel in und bei uns von den verschiedenen Gaben, die es gibt. Noch ein Satz zu Römer 11, Vers 29. Nach Römer 11, 29 sind die Gnadengaben und die Berufungen Gottes unbereubar. Was er mir gegeben hat, mit dem darf ich arbeiten und soll ich arbeiten. Gott bereut nicht, dass er mir diese oder jene Gabe gegeben hat. Das ist ganz wichtig, damit wir auch nicht, sagen wir, wenn wir unsere Gabe arbeiten, dann so in Schuldgefühle kommen, oh, ich habe vielleicht mich übernommen oder bin so weit nach vorne gebracht. Nein, mit unserer Gabe sollen wir arbeiten und wirken. Nach 1. Timotheus 4, Vers 14 soll ich meine Gnadengabe sogar entfalten, auf meine Gnadengabe schauen. Da sagt Paulus in dieser 1. Timotheus 4, 14 Stelle, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung oder Prophetie mit Händeauflegung der Ältestenschaft. Und ergänzt wird diese Aussage durch 2. Timotheus 4, Vers 6, wo geschrieben steht über den ungeheuchelten Glauben seiner Mutter und seiner Großmutter. Und dann schreibt Paulus in Vers 6, um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes, seine Gnadengabe Gottes, die wir empfangen haben, anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Und vielleicht zum Schluss noch, ergänzt wird diese Stelle durch 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. So, aber jetzt müssen wir tiefer einsteigen in den Text. In Römer 12, Vers 3 steht nun ein Begriff, der im Neuen Testament nur dort vorkommt. Es handelt sich um das Maß des Glaubens. Das Maß, das Metron des Glaubens, also unser Meter, ist von diesem griechischen Wort abgeleitet. Wir haben unsere Gabe nach dem Maß des Glaubens erhalten. Da ist uns eine Gabe als auch zugemessen worden. Nun ist die große Frage, was ist das Maß des Glaubens? Wir wissen alle, und es kommt das zum wiederholten Male, wir wissen alle, dass das Wort Glaube im Griechischen Pistis lautet. Und dieser Begriff bedeutet auch Treue und Vertrauen. Das Maß des Glaubens ist somit das mir zugemessene Teil am Leibe Christi, in welchem ich treu sein kann, in welchem Gott in mich Vertrauen setzen kann. Man könnte auch formulieren, es ist die Begnadung, die ich an der Stelle des Leibes Christi benötige, an die mich Gott gesetzt hat am Leibe Christi. Oder anders formuliert, es ist die mir zugemessene Gabe an meinem Platz am Leibe Christi. Es ist die Gabe, um es zu wiederholen, die Gott mir anvertraut hat und in der ich treu sein kann. Oder noch einmal mit einem Wort aus den Evangelien, es ist die Gabe, wo ich am Leibe Christi talentiert bin, Fähigkeit habe, die ich von Gott habe. Ich wiederhole das oder liste das jetzt auf, was ich gerade sagte, das ist mir so wichtig, was das Maß des Glaubens bedeutet, was das Maß des Glaubens ist. Es ist die mir geschenkte Gnadengabe, die Gott mir anvertraut hat und in der ich treu sein kann, in der Gott auch in mir und mich sein Vertrauen setzen kann, mit der ich eine Tätigkeit am Leibe Christi ausführen und ausüben kann, mit der ich Gott dienen kann und für die ich Gott um Entfaltung bitten kann, nicht nur kann, sondern muss und darf. Diese persönliche Begnadung bedeutet aber auch, Gott verlangt nicht zu viel von mir. Nicht manche, die stöhnen unter dem, was sie tun sollen am Leibe Christi. Nein, Gott verlangt nicht so viel von mir. Er überfordert mich nicht. Er verlangt nur Rechenschaft über das, worin ich mich bewähren kann. Er sagt aber auch, Römer 12, Vers 3, überschätze dich nicht. Denke nicht höher von dir, als ich's gebührt, sondern sei besonnen mit deiner Gnadengabe. Immer gibt es auch die zwei Seiten, nicht wahr? Das müssen wir uns nicht zu klein machen, aber auch nicht zu groß. Das bedeutet aber auch, stelle dein Licht nicht unter den Scheffel, aber auch will nicht das sein, was du nicht sein kannst. So, und jetzt legen wir diese sieben Gaben aus. Erstens, das Prophetenwort. Das im Griechischen steht für Prophetenwort, das Wort Prophetia. Der Prophet selber heißt Prophetes. Die Prophetia ist eher das Prophetenwort als die Prophezeiung. Deshalb ist der Begriff Prophetenwort die bessere Übersetzung. Also erstens das Prophetenwort. Zuerst muss ich fragen, woher stammt eigentlich der Begriff Prophet bzw. das Prophetenwort? Ich habe dazu das Lexikon von Menge Güttling konsultiert und dort steht, dass es zusammenhängt, zu übersetzen ist, das Aussprechen, die Sprache, der Spruch, der Ausspruch, das Wort, und dann bedeutet auch das Wort Prophet oder Prophetia, wie man es will, die Offenbarung zukünftiger Dinge, Vorbedeutung, Vorzeichen, insbesondere Prophezeiung, offenbarendes oder prophetisches Wort und Weissagung. Sie haben dich bestimmt schon wieder vergessen, was ich gesagt habe, deshalb sage ich nochmal was dazu. Das Prophetenwort ist nicht nur ein Vorhersagen, sondern auch ein Auslegen von Texten. Es muss von Gott offenbart werden, Gott muss mir die Schrift öffnen. Wo wir mit weltlichen Mitteln die Bibel auslegen wollen, dort haben wir dann eine liberale, von Gott befreite Schriftauslegung oder Exegese. In der heutigen Zeit hat das prophetische Wort oder das Prophetenwort, wie wir es vom Alten Testament her und von den Aposteln kennen, aufgehört. Es darf keiner mehr sagen, so spricht der Herr und er hat mir das gesagt und das gebe ich euch weiter. Das gibt es nicht mehr. Paulus hat die Schrift auf ihr Vollmaß gebracht, Kolosser 1,25, wo zeitlich nach ihm meines Erachtens noch die Offenbarung des Johannes kommt. Ich und andere haben vielfach probiert, ob nicht die Johannes-Offenbarung schon vor dem Jahr 70 geschrieben worden ist. Aber ich muss all denen recht geben, die sagen, nein, es ist ums Jahr 95 geschrieben worden. Und so lassen wir es einfach stehen. Aber den Höhepunkt der Auslegung und der Schriftoffenbarung stammt von Paulus. Und auch wenn hinterher noch die Offenbarung gekommen ist. Also und jetzt der Prophet legt das Prophetenwort aus. Alle, die eine prophetische Gabe erhalten haben, legen die Schrift aus, legen das Prophetenwort aus. Der Prophet ist deshalb heute der Exeget, der Schriftausleger in der Gemeinde. Gott enthüllt ihm und zeigt ihm nicht nur das Apostelwort und das Prophetenwort, sondern Gott enthüllt ihm auch die ganze Heilige Schrift, eben auch wieder nach dem Maß des Glaubens, wie er ihm eben offenbaren will. Es sollte niemals sein eigenes Wort sein, denn in Kolosser 4, Vers 3 und 4 schreibt Paulus, und betet zugleich auch für uns, auf dass uns Gott eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um des Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Gott muss uns also zuerst das Wort offenbaren, enthüllen, und dann muss er uns auch die Formulierung geben für das, was wir weiter sagen sollen. Der Prophet sagt das Wort zur Stunde. Das war ja mal, glaube ich, in Langenstein war immer wieder das Thema, das Wort zur Stunde. Wer spricht das Wort zur Stunde? Der Prophet hat einen Durchblick durch die Tage und durch die Zeit. Er hat ferner eine geistliche, prophetische Schau für die nähere Zukunft, für die vor uns liegende Zeit. Aber auch hier muss man alles mit Vorsicht genießen, denn was heute alles veröffentlicht durch diesen Krieg, der im Gazastreifen da stattfindet, das übersteigt manches Mal das, was man dazu sagen sollte. Ein weiterer erstaunlicher Punkt für den Propheten steht in 1. Korinther 14. Insbesondere in den Versen 24 und 25, der darauf hinweist, dass der Prophet in dem Ungläubigen, der in die Gemeinde hineinkommt, erkennt, was mit ihm los ist. Da kommt einer und er entdeckt auf einmal, dass da mit dem irgendwas stimmt oder nicht stimmt, wie man es will. Und der spricht den darauf an. Das ist eine Prophetengabe. Und dasselbe gilt wohl auch dem gläubigen Bruder gegenüber. Zu erkennen, vielleicht eine Not bei ihm, auch eine Freude. Und solche Dinge zu erkennen, sind einfach die Gabe und Aufgabe der Propheten in der Gemeinde. Aber noch ein letztes dazu. Der Prophet weist auf Christus hin. Denn es steht geschrieben in Offenbarung 19, Vers 10, durchaus einer meiner Lieblingsverse. Der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. So war es im Alten Testament. Die Propheten haben schon vorausschauend über Jesus berichtet, geschrieben, offenbart. Und auch in uns ist der Geist der Prophetie, wenn jemand die Gabe hat, das Zeugnis Jesu. Und dann hat er auch die Gabe der Enthüllung des Geheimnisses Christi. Man lese dazu die wichtigen Verse in Epheser 4, Vers 3 bis 5. Gehört auch Kolosser 4, Vers 3 dazu. Da schreibt Paulus, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kund geworden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Und das ist auch vielen von uns gegeben, zu erkennen, was ist das? Das Geheimnis des Christus oder das Geheimnis Christi, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste. Und dann kommt der Vers 6, dass die Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Gnade in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Um es kurz zu sagen, das gibt uns auch, wer das prophetische Wort, wer das Prophetenamt hat, gibt uns auch den Einblick in das Geheimnis Christi. Das ist vor allem die Rede vom Haupt und von den Gliedern. Dass wir heute den Leib Christi bilden, die wir herausgerufen sind nach dem Willen Gottes. Als unsere Väter Ernst Ferdinand Steuder und Theodor Böhmler, Sewald Geier und Adolf Hedder zusammen mit anderen Brüdern die Schau der Gemeinde erhielten, war das zunächst ein prophetischer Durchblick, eine prophetische Enthüllung, denn so etwas wurde vorher ja gar nicht gepredigt. Verbunden mit ihrer Lehrfähigkeit und ihrer beruflichen Tätigkeit als Lehrer haben sie dann das Zeugnis von der Gemeinde weitergegeben. Wir tun das heute auch eben mit der uns gegebenen Gabe und Gnade, aber aufhören lassen können wir es nicht. Wir können die Botschaft und das Zeugnis, wie es dem Paulus gegeben worden ist, nicht aufhören lassen, sondern wir machen daran weiter, solange Gott uns einfach die Gabe und die Gnade schenkt. Die Gemeinde braucht Propheten. Wo sie fehlen, zerflettert die Gemeinde. Sie braucht aber auch Lehrer und Vorsteher, ich komme noch darauf zurück, wie wir noch sehen werden, Denn diese drei Gaben und Aufgaben sind wichtig für den Zusammenhalt und den geraden Kurs der Gemeinde. Ohne diese drei Funktionen wird die Gemeinde, ich sage das mal so drastisch, zu einem Hühnerhaufen, der ständig durch alle möglichen Dinge aufgescheucht wird. Dabei soll die Gemeinde wie ein Adler sein, der ruhig seine Bahnen sieht, nach Sprüche 30, Vers 19. Nun heißt es beim Propheten, nach Maßgabe des Glaubens. Für die Maßgabe steht im Griechischen das Wort Analogie, nach dem Verhältnis des Glaubens oder dem Verhältnis zum Glauben. Das bedeutet, dass uns Gott nur so viel offenbaren kann und will, wie er uns zumessen kann. Wir halten nur so viel prophetische Offenbarung, wie wir tragen und ertragen können und verwalten können. Dies dürfte auch ein Grund sein, warum wir nicht zu weit in die Zukunft sehen können. Denn wir stehen auch dem, was heute da passiert, oft da und wissen nicht weiter. Ich auch nicht. Ich werde oft gefragt, was läuft da unten? Was ist da los? Ich kann nicht sagen, was der letzte Grund dafür ist. Und wie das weitergeht, schon gleich gar nicht. Aber einen gewissen Durchblick haben wir doch. Und das ist gut so, dass wir das auch interpretieren dürfen und können und auch merken, dass es doch auch, dass wir eine Zukunft haben. Also ich sagte schon, Gott lässt uns nicht zu weit in die Zukunft sehen, weil das, was vielleicht wir dort sehen würden, gar nicht ertragen könnten. So wie es dem Daniel ging, der 3 Tage krank war, nachdem er seine Endzeitoffenbarungen erhalten hat. Und dann ist die Gemeinde kein Ort der prophetischen Neugier, sondern ein Ort, wo Gott durch seine Enthüllung einfach das im Geist gesprochene Wort die Gemeinde zum Ziel bringen will. Und dazu soll heute Morgen dieser Vortrag helfen, dass die Gemeinde zum Ziel gebracht wird und er ihre Aufgaben zuweist, die sie für die jeweilige Zeit braucht und auch bekommen hat, so denke ich. Und deshalb muss unsere Verkündigung in der heutigen Zeit anders sein als der Zeit von Martin Luther oder Pietismus, Bengel und wie sie alle hießen. Prophet sein in der Gemeinde kann auch wie bei den Propheten des Alten Testaments eine Belastung sein, die wir nur in den von Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit erhaltenen Dosen verkraften können. Denken wir auch an Elia im Alten Testament, Jakobus 5,17. Elia war ein Mensch, gleich Gemütsbewegungen wie wir, und dann lief er einfach weg, weil er das alles nicht ertragen konnte, was ihm gegeben worden ist. Wer eine Schau für die Endzeit hat, das kann nicht nur interessant sein, sondern das kann auch belastend sein, kann depressiv machen. Vor allem, zumindest für den, der es mit Ernst aufnimmt. Also, der Prophet ist der Ausleger. Der Prophet enthüllt uns das Wort Gottes, mit ganz kurzen Worten gesagt. Jetzt kommt die zweite Gabe, der Dienst, die Diakonie. Diakonia bedeutet durch den Staub. Dienen kann jeder oder fast jeder, möchte ich sagen, oder kann auch anders sagen, muss eigentlich jeder können. Da kann es auch einmal durch den Dreck gehen und kann es durch den Staub gehen. Wo man in der Gemeinde nicht mehr bereit ist, freiwillig zu dienen, dort hat sie Mangelerscheinungen und sie steht in der Gefahr der Verbeamtung. Wenn man zum Beispiel für die Seelsorge möglicherweise bezahlte Psychologen heranholt, dann stimmt in der Gemeinde etwas nicht mehr. Natürlich brauchen wir fachliche Instruktion, das ist ganz klar, aber das hat damit nichts zu tun. Der Seelsorger sollte in der Gemeinde angesiedelt sein und nicht als Fachkraft engagiert werden. Wir brauchen eine geistgewirkte Seelsorge, wenn Gott Gnade schenkt, sogar eine prophetische Seelsorge, indem wir erkennen, was in dem anderen vorgeht, mit dem wir sprechen. Das hat nichts mit der Behandlung von psychischen Erkrankungen zu tun, um die geht es hier gar nicht. Wer in der Diakonie steht, wer im Dienen steht, Das bedeutet eine gewisse Selbstaufgabe, um frei zu sein für die Arbeit innerhalb der Gemeinde, innerhalb des Leibes Christi. Dienen bedeutet auch, ich setze mich ein, ich gebe unter Umständen Interessantes auf, um Christi willen. Dienen bedeutet auch, ich setze meine Zeit ein. Dienen bedeutet auch, ich bringe mich in der Gemeinde ein, praktisch, helfend, tätig. Die Diakonie ist vielfältig. Ich habe großen Respekt vor denen, die für Christus und die Gemeinde durch den Staub gehen. Die dritte Gabe, die Lehre. Sie lautet im Griechischen Didaskila. Wo ein Mensch gläubig geworden ist, braucht er anschließend unbedingt die Lehre bzw. den Lehrer dazu. Und wie oft hört man die Klage, da werden Menschen gläubig und dann werden sie alleine gelassen. Und zum Schluss machen sie die Übung am Gesetz und wollen danach vielleicht selig werden. Nein, ein junger Bekehrter, ein gläubig gewordener Mensch braucht anschließend die Lehre und den Lehrer und die Belehrung. Jede Sekte oder geistige Strömung betreibt die sogenannte Indoktrinierung oder die Belehrung. Das ist eine allgemeine bekannte Tatsache. Und das tun alle nichtchristlichen Strömungen, auch alle heute würde ich sagen antichristlichen Strömungen. Ohne gesunde Lehre zerteilt sich die Gemeinde in eine Vielzahl von Richtungen. Mit Päpsten und Päpstchen, wir haben das alle erlebt in der Vergangenheit, das gibt es vielleicht auch heute noch, mit Päpsten und Päpstchen an ihrer Spitze und es gibt deren viele. Jeder lehrt seine Lehre, vertritt seine Lehrmeinung. Für uns gilt zuallererst bei aller Vielfalt, die ich natürlich nicht ablehne oder die ich auch nicht wegdiskutieren kann und will, für uns gilt zuerst der Lehrtypus Römer 6, Vers 17, den wir von Paulus erlernt haben nach dem Bild oder dem Typus gesunder Worte nach 2. Timotheus 1, Vers 13, die es zu bewahren gilt. In den Darlegungen des Apostels Paulus finden wir den Grundstock, die Grundlage, die Basis der gesunden Lehre für uns. In meinen Predigten, auch jetzt nicht hier, sage ich immer wieder, liebe Geschwister, ihr müsst bei Paulus lesen, wenn ihr geistlich wachsen wollt. Das ist ganz wichtig. Ob die es dann tun, das weiß ich nicht, aber das ist einfach Tatsache. Diese Lehre versuchen wir in unseren Vorträgen und Veröffentlichungen durchzuhalten und an einer Grundlinie versuchen wir das alles, oder wir versuchen eine Grundlinie festzuhalten. Es war das Verdienst unserer Väter, dass sie die gesunde Gemeindelehre uns brachten. Und es ist unsere Aufgabe, diese weiterzugeben und da können wir nur Gott bitten, dass er uns in seiner Gnade hierzu begabte Brüder gibt, so wie Paulus an Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 2 schreibt, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus, der Lehrer der Nationen, ist und bleibt nun einmal mit seiner realistischen und gesunden Lehre unsere Norm. Es zu wiederholen, der Typus der Lehre, den er gebracht hat, das ist der Typus der Lehre, der für uns verbindlich ist. Aber dabei betonen wir auch immer wieder die Weite der Gemeinde. Alles ist euer, schreibt Paulus, ihr aber seid Christi. Oder Römer 15, Vers 4 betont, dass alles, was zuvor geschrieben worden ist, zu unserer Belehrung geschrieben worden ist. Alles, wirklich alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Das betrifft die ganze Schrift. Der Lehrer bringt das Apostelwort und das Prophetenwort in verstehbare Portionen, nicht? So bei der Grundschulklasse 1 fängt es an und dann wird das immer weitergeführt. Er erklärt uns die richtige Lehre, um daran falsche Lehre zu erkennen. Der Prophet ist der Ausleger, habe ich vorhin gesagt, ist der Ausleger, Aber der Lehrer ist der, der die Auslegung den anderen Gemeindegliedern als Lehrer, wie ein Lehrer den Schülern oder wie ein Redner den Zuhörern übermittelt. Beide Dienste gehören zusammen. Man kann sie nicht voneinander trennen. Und trotzdem gilt folgende Zusammenstellung. Ich muss auch wiederholen, unsere Brüder, da, wie die ich schon nannte, die waren Lehrer und Propheten gleichzeitig und haben eben auch eine Vielfalt von Gaben in dieser Richtung gehabt. Also, ich mache jetzt eine kleine Zusammenstellung über das, was ich gesagt habe. Der Lehrer belehrt uns über das Gemeindeevangelium. Er belehrt uns über den Heilsweg. Er belehrt uns über Kreuz und Auferstehung. Er belehrt uns über Gericht und Gnade. Er belehrt uns über Hoffnung und Vollendung. Er malt uns Christus vor Augen, ein Wort des Paulus. Er löst schwierige Satzkonstruktionen bei Paulus auf und macht sie uns zugänglich. Ich würde lügen, wenn ich nicht viele schwierige Satzkonstruktionen bei Paulus entdecken würde. Aber dann erklärt er uns auch Begriffe wie Rechtfertigung, Heiligung, Sohnschaft, Leib Christi, Christus, das Haupt und viele andere Dinge mehr, sodass wir sie verstehen können. Man könnte auch sagen, er ist so eine Art Dogmatiker, vielleicht könnte man das so nennen, der Prophet wäre der Systematiker, um mit diesen theologischen Begriffen zu arbeiten. Auch das soll nochmals gesagt werden. Zusammen mit dem Propheten, dem Vorsteher, bekämpft er die falsche Lehre, die Irrlehre, die Sekten. Er belehrt uns über den richtigen Kurs der Gemeinde. Wir wollen heutzutage nicht mehr belehrt werden. Das liebt man nicht mehr so sehr in den Gemeinden. Vor allem in der nachrückenden Generation. Lobpreisgeneration kontra Generation Bibel ist gegenwärtig ein wichtiges Thema oder war es vor ein paar Jahren vielleicht noch mehr wie heute. Dann spricht man von Neoevangelikalismus und Postevangelikalismus und vielen anderen Strömungen unserer Zeit. Hier bedarf es den Lehrer, der uns in der richtigen Weise belehrt, zusammen, wie schon mehrfach gesagt, mit dem Propheten und dem Vorsteher. Viele sind und können Lehrer sein. Bloß jetzt machen wir es noch praktischer. Das ist kein Privileg der großen Namen alleine. Die Großmutter zu Hause, die ihre Enkel über Jesus belehrt, ist oft ein wichtigerer Lehrer als bekannte Namen, die hiermit gar nicht abgewertet werden sollen. Da gibt es die Sonntagsschullehrerin. Wenn sie im Geist Gottes die Sonntagsschüler belehrt, dann bekommen viele von ihnen etwas geschenkt, was sie fürs ganze Leben brauchen können. Im Zeitalter des Mobiltelefons, des Fernsehens und der Events, der Lichteffekte und der Lautstärke wird die Belehrung unserer Kinder immer schwieriger. Der Herr möge uns Gnade schenken für diese Aufgabe, für die Aufgabe des Lehrers und die Aufgabe, die Lehre zu vermitteln. Die vierte und mittlere Gabe, der Ermahner. Ich werde das gleich noch übersetzen. Das können wir nicht ganz so stehen lassen, wie es in der Übersetzung steht. Also im Bibeltext steht. Der Bibeltext lautet, der da ermahnt, soll bleiben in der Ermahnung. Im Griechischen steht hier ein Wort, das wir in den Vorträgen oder Predigten öfters schon gehört haben. Es geht um den Parakleten. Im Griechischen lautet der Parakletos. Das Zeitwort dazu lautet Parakaleo. Das Hauptwort, also die Ermahnung, lautet Paraklesis. Was bedeutet das, dieses Parakaleo, diese Paraklesis? Dort steht die Vorsilbe Para, welche neben bedeutet. Und das Zeitwort Kaleo, das Rufen bedeutet. Der Paraklet ist also der neben mir ist und mir zuruft oder zuspricht, der zu mir redet. Es ist der Bruder oder die Schwester, die neben mir, sagen wir, steht und mit mir spricht. Was diejenigen neben mir zu mir reden und auch rufen, kann je nach Lage des Falles Folgendes bedeuten. Es kann ein Ermahnen sein, das ist richtig, aber auch ein Ermuntern, ein Zuspruch, ein Trost, eine Stärkung, eine Bitte, eine Fürbitte, eine Fürsprache oder was auch immer ein Glied am Leibe Christi dem anderen sagen kann oder muss. Deshalb übersetzt Luther zum Beispiel den Parakleten im Johannesevangelium mit Tröster, andere mit Sachwalter und wieder andere mit Fürsprecher. Ich halte für die beste Übersetzung, so wie es die konkordante Wiedergabe tut, den Begriff Zusprecher oder Zuspruch. Parakaleo, nebenreden, der neben mir und redet, ist der, der zu mir spricht, mir zuspricht. Bei der Parakletengabe haben wir es wahrhaftig mit einer geistlichen Gabe zu tun. Sie steht in der Mitte der sieben Gaben, wie ich schon sagte. Der Geist selbst ist der Paraklet, der Ermunterer, der Ermahner, der Zusprecher, den der Sohn der jungen Urgemeinde und Apostelschaft geschickt hat. Der Geist der Wahrheit, das ist der Heilige, oder der Heilige Geist ist der, der die Jünger begleitete und ihnen zugesprochen hat, sie tröstete, sie nicht als Weisen zurückließ, sondern ihnen der persönliche Helfer in allen Situationen war und sie auch an das erinnert hat, was Jesus den Jüngern damals gesagt hat. Der Geist der Wahrheit übrigens kommt nicht bei Paulus vor, aber der Geist der Kraft in der Gemeinde, der Geist der Kraft kommt dort vor bei Paulus. In der Gemeinde tun wir unseren Dienst in der Kraft des Geistes. Der Geist der Wahrheit soll als Geist der Kraft durch die Brüder und durch die Gnade Gottes zu uns sprechen. Und seht, liebe Geschwister, wo der die Gabe des Parakleten, des Zuspruchs hat, dort darf er es auch in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Nicht in unsere Kraft, muss ich gleich dazu sagen. Wer die Gemeinde mit angelesenen und angelernten und lockeren Sprüchen ermahnen, ermuntern will, der ist das, was in Hiob 16 steht, ein leidiger Tröster. Deshalb ermahnt, ermuntert und tröstet auch Paulus, spricht uns zu durch das Mitleiden Gottes, Römer 12, Vers 1, durch die Liebe Gottes, Römer 15, Vers 30, durch den Namen Jesu Christi, 1. Korinther 1, Vers 10, und durch die Sanftmut der milde Christi, 2. Korinther 10, Vers 1. Das ist das, was die Gemeinde braucht. Wo die Ermahnung, die Paraklesis gegeben werden muss und sie dann im Herrn geschieht, dort wird sie auch als geistlicher Dienst wahrgenommen. Das Amt des Parakleten muss gewirkt sein durch den Heiligen Geist. Wohl dem, der einen Bruder in einer schwierigen Situation neben sich hat. Ich denke hier an Paulus im Gefängnis, worüber er in 2. Timotheus 4, Vers 16 spricht. Oder noch praktischer, wohl dem, der einen Nebenredner bei sich hat in seinen beruflichen Aufgaben. Jetzt geht es nicht nur noch um die Gemeinde, nicht ein Christ hat oder ein Gläubiger hat auch einen Beruf. Da gibt es zum Beispiel den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, oder es gibt die Pastorenfrau, die ihren Mann in allen möglichen Funktionen unterstützt, angefangen vom Terminkalender bis zur Seelsorge. Das sind alles diese Parakletenaufgaben. Kehren wir nochmals zum Bibeltext zurück. Der da ermahnt oder zuspricht, soll im Zuspruch bleiben. Viel besser. Ja. Oder noch anders ausgedrückt, der da ermuntert, soll in der Ermunterung bleiben. Und ich glaube, oder ich denke, dass viele Geschwister viel mehr Ermunterung brauchen als Ermahnung. Wenn Ermunterung bleibt, soll in Ermunterung bleiben. Natürlich, wo jemand Ermahnung braucht, soll man ihm natürlich auch die Ermahnung zukommen lassen. Eine geistliche und fröhliche Gemeinde braucht zwar durchaus Ermahnung, aber viel mehr braucht sie Ermunterung und Zuspruch. Das war die vierte Gabe, die des Parakleten, des Zusprechers. Und jetzt kommen die fünfte Gabe, das Mitteilen in Einfalt. Im Griechischen steht dort das Wort Metadidomi. Meta bedeutet inmitten, dazwischen. Und Didomi bedeutet geben oder schenken. Man könnte das Wort auch wiedergeben mit dazwischenstehen und geben. Deshalb lautet die korrekte Übersetzung für mich mitteilen. Hier ist nun der Bruder oder die Schwester angesprochen, die zwischen den Gliedern steht. War es vorher der Bruder neben mir, auch die Schwester natürlich, wird jetzt vom Bruder zwischen den Gliedern gesprochen. Es handelt sich hier um, so ein bisschen modern gesprochen, um den sogenannten zwischengliedlichen Bereich. In der Welt würde man das den zwischenmenschlichen Bereich nennen oder den interkommunikativen Bereich, der die Glieder miteinander verbindet und sie zusammenbringt. Nicht wahr? Wir kennen das aus den Familien, da gibt es das sogenannte Sandwich-Kind. Das ist bei 3 Kindern das zweite, könnt ihr alle nachrechnen. Oder bei 5 Kindern das dritte, das das jüngere Kind mit dem älteren Kind verbindet. Mitunter eine schwere Aufgabe, denn dieses Sandwich-Kind weiß oft manches Mal nicht, ob es zu den Jüngeren oder zu den Älteren gehört. Habe ich alles mitgemacht, deshalb kann ich da auch aus der Praxis reden. Derjenige, der die Gabe des Mitteilens hat, verhindert Isolationen in der Gemeinde. Ich nenne es auch die Anti-Isolationsgabe. Wer an den Rand gedrängt wird, der wird wieder angesprochen, eingebunden. Es sind die integrativen Glieder, wie man auch sagen könnte. Integrieren bedeutet zu einem Ganzen notwendig gehörend oder auch wesentlich gehören. Die Geschwister, die mitteilen sind, bringen Randsiedler wieder zur Gemeinde oder integrieren sie. Wir kennen das Wort Integration von der weltlichen Seite, was Eingemeindung bedeutet. Die Mitteilenden sorgen also, dass jedes Glied ein Heimatgefühl und Gemeinschaftsgefühl entwickelt, sodass jeder weiß, ich gehöre dazu. Jedes Glied am Leibe Christi teilt mit. Mitteilen war ja die Überschrift. Teilt mit durch Gespräch, Information, Besuch, Einladung, durch eine Vermittlung, durch Herstellung eines Kontaktes und was es anderes noch geben mag. Aber zu mitteilen gehört auch die praktische Gabe, denn Metadidomi enthält als wesentlichen Wortbestand den Begriff geben. Es ist dann einfach auch all das, was ein Glied einem anderen gibt, an guten Worten, an guten Taten, an guten Werken und an Hilfestellung aller Art und wer es kann, auch auf finanzielle Weise. Diese Integration bedeutet zum Beispiel auch ein Zusammenspiel oder helfen am Zusammenspiel zwischen Alt und Jung, zwischen Leitung und Gemeinde oder wer ein Pastor, zwischen Pastor und Gemeinde. Der Mitteilende muss geistgeleitet und einfühlsam sein. Es heißt deshalb mitteilen in Einfalt. Manche übersetzen auch in Lauterkeit. Dieser mitunter heikle zwischengliedliche Bereich bedarf der Lauterkeit. Wer unseriös ist, wäre für eine solche Aufgabe nicht geeignet. Es muss eine Vertrauensperson auch sein, wo notwendig. Die Vermittlung des Gemeindedratsches gehört nicht zu dieser Gabe. Wer gibt, sollte es in Lauterkeit tun, ohne Hintergedanken und ohne den Bruder übervorteilen zu wollen oder gar über den Tisch ziehen zu wollen. Hier muss man mitunter auch ein dickes Fell haben. Da hat jemand in der Sonntagsschule zum Beispiel, hat jemand die Sonntagsschule ein Leben lang geleitet und zum Schluss lässt man ihn gehen, ohne ihm einen Dank zu sagen. Da sage ich immer gerne, holen sich den Dank im Himmel und nicht bei Menschen. Dort funktioniert das viel besser. Im Alten Testament gibt es das Bild des Mannes, der in den Riss tritt. Hesekiel 13,5, in den Riss seid ihr nicht getreten. Hesekiel 22,30, ich suchte einen Mann, der in den Riss treten möchte. Nicht? Wenn da viele Risse in einer Gemeinde sind, dann braucht man die Mitteilenden, die das wieder zusammenführen. Genau das ist es, die Aufgabe eines Bruders oder einer Schwester, der oder die mitteilt. Nun hatten wir oben den Bruder neben mir. Jetzt ist der Bruder zwischen uns, nicht zwischen mir, zwischen uns oder zwischen den Gliedern. Und nun fällt nur noch der vorne steht. Das ist der Vorsteher, sechste Gabe. Im Griechischen steht dort proistemi. Also hatten wir meta, para und jetzt kommt pro. So, da kenne ich ja bald die griechische Grammatik durch. Im Griechischen steht dort proistemi. Das bedeutet ganz einfach vorstehen. Es handelt sich um den Leitungsdienst. Man braucht die Vorsteher als Vertretung bzw. Vertreter der Gemeinde nach außen, zur Behörde, aber auch nach innen, damit die Gemeinde organisatorisch und organisch festgehalten, zusammengehalten wird. Man braucht einen Vorstand, möglichst auch einen Vorsitzenden, der die Gemeinde gut verwalten, die verschiedenen Glieder, Charaktere, Begabungen und Kräfte zusammenhält und zusammenbindet. Das ist die organische Seite einer Gemeinde, für die der Vorstand verantwortlich ist. Deshalb gibt es auch Vorstandssitzungen, nicht, wo all solche Themen besprochen werden, die die Gemeinde betreffen. Aber nicht nur das, die Wuppertaler Studienbibel übersetzt das griechische Wort proistemi, vorstehen, auch mit Sorge tragen für etwas, sich um etwas kümmern. Genau das tut der Vorstand, damit die Organisation funktioniert. Ein wichtiges Amt. Da geht es auch zum Beispiel um ganz praktische Dinge, wie Fenster und Türen und Heizungen und Putzdienst organisieren, zumachen die Fenster natürlich oder aufmachen. Dann geht es um die Jahresplanung, die Redeneinteilung und was sonst immer noch dazu gehören mag. Dann ist aber, und das ist ja dann mein wesentliches Thema, der Vorstand verantwortlich für die Wortverkündigung. Wer spricht bei uns? Oder vielleicht auch, wer spricht bei uns nicht? Auch das ist wichtig. In einer geistlichen Gemeinde kann nicht jeder reden und kann auch nicht jedes Thema auf den Tisch gelegt werden. Da muss geschaut werden, dass Lehre und Evangelisation nicht zu kurz kommen. Die Gemeindeleitung ist kein selbstständiger Club. Sie muss sich in das Netzwerk der Gemeinde einordnen. Manchmal braucht man als Vorstand oder Leitung auch eine harte Hand, das stimmt, um Fehlentwicklungen zu begegnen. Eine ganz wichtige Sache. Keine falsche Liebe sollte der Vorstand üben und auch keine falsche Rücksicht nehmen. Oje, da kann man aus den Geschichten der Gemeinden, auch der Freikirchengemeinden, so manches erzählen. Ein schweres Amt. Dann darf er keine falsche Lehre dulden, das ist für mich ganz wichtig. Und keine falschen Propheten, noch wichtiger oder genauso wichtig. Dann ist der Vorstand zusammen mit den Propheten und Lehrern zuständig für die Apologetik, das heißt für die Verteidigung oder Rechtfertigung der gesunden christlichen Lehre. Mit Fleiß und Eifer soll man vorstehen, wenn man ein Amt hat. Gott gebe uns begeisterte und begeisterte und engagierte Leitungsglieder. Und jetzt kommt die siebte und letzte Aufgabe. Barmherzigkeit üben. Das ist zum Schluss, das ist so das, will ich mal sagen, wer ist in Bayern? Schmankerl oder Schwankerl? Zum Schluss. In der Bundesbahn kriegst du dein Schokolädchen. Dem Lieblingsgast, ja. So, Lieblingsgast. Barmherzigkeit üben. Im Griechischen lautet das Verb eleao und das Haupt eleos und wird auch mit Erbarmen und Erbarmungen wiedergegeben. Oft wird das griechische Wort euktairo mit Erbarmen wiedergegeben. Das ist aber nicht richtig. Dieses Wort, dieses Euteiro, heißt eigentlich Mitleid, Mitleid haben. Es ist in meinen Augen etwas völlig anderes als Erbarmen. Wer mit einem anderen Mitleid hat, der kann ihm nicht helfen. Ich habe da mal ein Beispiel gemacht. Wenn da mein Nachbarskind schwer krank ist, dann habe ich Mitleid mit ihm und mit den Eltern. Ich kann aber nicht helfen, ja, weil ich nicht, dann nicht zuständig bin. Aber wenn mein eigenes, das ist Mitleid haben, aber wenn mein eigenes Kind krank ist, dann erbarme ich mich über es und guck nach allen Möglichkeiten, wie ich dem kranken Kind helfen kann. Das ist der Unterschied. Aber Gott ist voll Mitleid. Er kann uns aus dem Leiden nicht herausschießen, will er auch nicht. Denn nur über das Leiden kommen wir zur Herrlichkeit. Aber er hat Erbarmen am Ende mit uns. Das ist das, was hier gemeint ist. Da gibt es ja dieses Wort in 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids, heißt es. Sonst die Erbarmung in der Übersetzung. Aber ist eigentlich der Gott des Mitleids und Gott allen Zuspruchs. Also, aber wir sprechen jetzt nicht über Mitleid, sondern über Barmherzigkeit und Erbarmen. Aber ich muss diese Abgrenzung machen, damit wir nicht in eine falsche Richtung denken. In Römer 9, Vers 15 und 2. Mose 33, 19 steht etwas, was Mose gesagt hat. Oder was Gott zu Mose gesagt hat. Denn zu Mose sagte Gott: Erbarmen werde ich mich, wessen ich mich erbarmen möchte. Und Mitleid werde ich haben, mit wem ich Mitleid haben möchte. Das ist Römer 9, 15, ein Zitat aus 2. Mose 33, Vers 19. Also Gott erbarmt sich, über wen er sich erbarmen möchte. Aber er hat Mitleid, mit dem er Mitleid haben möchte. Und Mitleid, ich habe das schon einmal gesagt, hat er mit unserem Leiden, das uns aufgetragen worden ist, zu seiner Verherrlichkeit. Und am Schluss erbarmt er sich uns auch wieder. Ich meine Robert Schad zu hören, wenn er sagt: Habt Erbarmen miteinander, Glieder am Leibe Christi. Wie können sich Glieder der Gemeinde wehtun? Wer sich bis jetzt noch nicht gefunden hat, möge doch fragen, ob er nicht diese Gabe besitzt, sich der Glieder in der Gemeinde erbarmen und sie vor Gott zu tragen. Gott ist der erbarmende Gott. Daniel 9,9, des Herrn unseres Gottes sind die Erbarmungen und die Vergebungen, denn wir haben uns gegen ihn empört. Und dann muss er mitleiden, dieser Gott, wenn er Israel in die Wüste schickt. Und dann erbarmt er sich dann aber auch wieder. Und dann gibt es die große Gottesoffenbarung im Sinai, 2. Mose 34, Vers 6. Das sind ja die berühmten 13 Attribute Gottes, wie es die Juden zählen. Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig, steht dort, barmherzig, und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Oder noch das bekannte Wort aus Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Gott ist ein erbarmender Gott. Wenden wir uns nun der Gemeinde zu. Gerade die Gemeinde hat die ganze Barmherzigkeit Gottes erlebt. Wir haben sie erlebt. Das Lied am Anfang hat genau gepasst, dass uns die Vergebung gegeben worden ist und, und. Da steht in Titus 3, Vers 4 und 5, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan haben, hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Mir ist Erbarmung widerfahren, heißt es in dem Lied. Und das ist genau, was Gott an uns getan hat, sich unser erbarmt, dass er uns erlöst hat. Ähnliches lesen wir in Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Barmherzigkeit und Gnade, diese Dinge gehören einfach zusammen. Den Höhepunkt und das Ziel aller Erbarmungen Gottes finden wir in Römer 11, Vers 30 bis 32. Ich lese. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Israels ungehorsam, so sind auch jetzt sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Gott hat heute Mitleid mit Israel, aber eines Tages wird es Erbarmen finden, wenn unsere Zeit abgelaufen ist, so auch wie wir auch wir Erbarmen gefunden haben. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Dies ist ein Zitat nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Die normal, die ich lese, nicht revidierte, ist hier nicht genau genug. Barmherzigkeit üben ist in der Tat ein göttliches Amt, weil Gott barmherzig ist. Die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus, wie schon Robert Schad zitierte, habt Erbarmen miteinander, ihr lieben Glieder am Leibe Christi. Wir sind viel lieber, so schreibt Paulus nach 1. Korinther 4, Vers 15, Zuchtmeister in Christus als Väter in Christus. Wir sollen uns, wie der Vater sich über die Kinder erbarmt, auch über die Glieder der Gemeinde erbarmen. Wir haben genug Zuchtmeister, das stimmt, wo immer sie sind, ich weiß es nicht, aber die Erbarmenden, die sind noch wichtiger. Da war Paulus in Ketten gefangen in Rom und die ganze Asia, das ist das heutige Kleinasien, war schon abgefallen von ihm, 2. Timotheus 1, 15. Und da war ein Mann namens Onesiphorus. 2. Timotheus 1, 16 bis 18, gleich im ersten Kapitel des 2. Timotheusbriefes, war ein Mann namens Onesiphorus. Dieser hat sich meiner Kette nicht geschämt. Wir lesen den ganzen Abschnitt. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tage. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Wenn man den Schluss des 2. Timotheusbriefes liest, dann merkt man, dass alle den Apostel Paulus verlassen haben. Er schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 16, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Wir bringen alle noch ungeklärte Dinge mit hinauf vor die Richterbühne Christi. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen, aber da bleibe ich dabei. Entschuldigung, dass ich das so hart bin. Wir bringen alle noch ungeklärte Dinge mit hinauf vor die Richterbühne Christi. Da brauchen wir, wie Onesiphorus, Barmherzigkeit an jenem großen Tage, wenn wir vor der Richterbühne Christi stehen. Und da wird viel Werk verbrennen, auch von uns, auch von mir. Nach 1. Korinther 3. Lasst es unser Ziel sein, nicht Holz, Heu und Stroh auf den Grund Christi zu bauen, sondern Gold, Silber und edle Steine. Barmherzigkeit üben mit miesem Gesicht? Nein, da steht was anderes. Barmherzigkeit üben mit Freudigkeit. Römer 12, Vers 8. Das ist das, was Paulus für den erbittet, der die Barmherzigkeit übt. Christsein ist eine ernste Sache. Christsein ist aber auch eine fröhliche Sache. Über all der Gnade, Erlösung und Barmherzigkeit, die uns geschenkt worden ist. Gott gebe uns, dass jeder seine Gnade finde und einsetzt und vor wo sie benötigt ist und vor allem sein Talent nicht vergräbt, wie jener Mann dort in, was wo steht das irgendwo, im Matthäus-Evangelium. Besser ein kleines Fahrradlämpchen, 15 Watt, das hell leuchtet, als eine 100 Watt Birne, die mit dem wenigen Strom nur eine dunkle Funzel ist. Ja. Trübe Funzel, sagt man. Viel zu stark für den schwachen Strom, den sie erhält. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, das ist die eine Seite, für den Menschen. Das gilt auch für das Üben der Barmherzigkeit. Gott schenke uns Freudigkeit in unserem Dienst und dass wir wie Lichter scheinen an dunklem Ort. Philipper 2, Vers 16. Entfalte deine Gnadengabe, die du empfangen hast, nochmals. 1. Timotheus 4, 14. Ringe im Gebet darum, aber erwarte auch nichts Spektakuläres. Das ist dann die andere Seite. Fassen wir noch einmal zusammen. Erstens, die Gabe des Prophetenwortes. Das geschieht durch den Bruder, der eine Prophetengabe besitzt. Es ist der Schriftausleger, der Exeget, dann der, der das Wort zur Stunde spricht, der die Zeit analysiert, der aber auch erkennt, was dem Einzelnen fehlt und was der Gemeinde fehlt. Zweitens, die Gabe des Dienstes oder der Diakonie. Wer einen Dienst in der Gemeinde hat oder am Leib Christi, soll darin bleiben und diesen Dienst ausüben. Drittens, die Gabe des Lehrens. Er soll seine Gabe und Aufgabe praktizieren und entfalten und die richtige Lehre weitergeben natürlich. Der Zusprechende, der Paraklet, er soll mit all seinem Trost, jetzt bringe ich noch auch noch das Wort Trost dazu, denn so wird es auch übersetzt, er soll mit all seinem Trost und seiner Ermunterung, seiner Ermahnung und vor allem seinem Zusprechen in der Kraft des Heiligen Geistes nicht aufhören. Fünftens, der Mitteilende. Das ist der Bruder, der zwischen den Gliedern steht. Wer immer es sei, er soll es in Lauterkeit tun und in der Einfalt des Herzens. Sechstens, der Vorstehende. Er soll sein Amt mit ganzem Einsatz und Fleiß tun. Und siebtens, der Barmherzigkeit Übende. Der Barmherzigkeit Übende soll es mit Freudigkeit tun. All das möge der Herr seiner Gemeinde nach uns hier schenken. Der Herr segne uns alle miteinander. Amen. Wir wollen jetzt miteinander beten. Vater der Herrlichkeit im Namen Jesu, treten wir jetzt vor dich und danken dir einfach, dass du deine Gemeinde nicht wie Waisen behandelst, sondern dass du ihr auch die Kraft des Heiligen Geistes gibst und gegeben hast, dass ihr das Wort gegeben hast und dass du uns Brüder und Schwestern gegeben hast, die alle miteinander zusammenstehen, der eine zur Seite des anderen und der andere dazwischen drin und hast sie mit Gaben ausgerüstet. Und dafür habe ich herzlichen Dank. Wir schauen hinein in die Gemeinden der ganzen Welt eigentlich, wie oft so dürftig da weitergegeben wird. Gib doch deiner Gemeinde jetzt in dieser Schlussphase auch die Gabe, dass sie erbaut wird, auferbaut wird, dass sie zum Ziel gebracht wird, dass sie passend gemacht wird für deinen Leib. Das große Gebet in der heutigen Zeit, dass wir nicht beim Unwesentlichen stehen bleiben, sondern beim Wesentlichen das, was wichtig ist. Und auch prüfen, überlegen, was muss ich eventuell ablegen, dass ich meinen Dienst noch intensiver für dich tue. Wollen unseren Beruf, unsere weltliche Aufgabe keinesfalls vernachlässigen. Wir bitten aber auch um Gnade für unseren Dienst in der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Und dann habe einfach Dank für deinen Heiligen Geist. Fülle uns mit deinem Geist. Lass uns überströmen seinem Geist, wie es geschrieben steht. Dann schenke uns auch das Wort in der Gemeinde, die Ermunterung, die Ermahnung, den Zuspruch. Ach Herr, es gibt so viel, was du uns geben darfst und kannst, ja, und solltest. und wir bitten dich sogar geben musst, damit wir lebensfähig sind und bleiben in der heutigen Zeit. Segne uns einfach miteinander und segne auch jeden Einzelnen, wo er nach außen angebunden ist, in der Familie, draußen im Beruf, wo er sich in der Welt bewegt, da sitze uns oder jedes Einzelne zum Segen. Segne unsere Häuser, unsere Familien und dann wissen wir, du wirst wiederkommen und dann wirst du einmal alles neu machen. Siehe, ich mache alles neu, steht in der Offenbarung und darauf warten wir mit Sehnsucht auf dich, deine Ankunft und dann die Zukunft mit dir. Vater, im Namen Jesu, seist du gepriesen, allein sei dir die Herrlichkeit. Amen.